Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 176 eures Lieblingspodcasts im Netfonds Versicherungstalk. Einen schönen Gruß an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und ein genauso herzlicher Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr könnt ja diesen Podcast natürlich nach wie vor hören bei Spotify, bei Apple Podcast und wo auch immer und natürlich aber auch sehen. Wir machen ja seit geraumer Zeit Video, so auch heute. Also auch herzlich willkommen bei YouTube. Da gibt es einen Netfonds-Channel, wo es nicht nur diesen Podcast gibt, sondern auch ganz viele andere tolle Videos aus dem großen Netfonds-Orbit. Also zu dem lade ich euch herzlich ein. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, ich habe heute ein so wichtiges Interview, für das wir uns auch ein klein wenig mehr Zeit genommen haben als sonst üblich, dass ich mal auf die News der Woche heute verzichten möchte, um eure Zeit nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen und den Blick und das Ohr auf das Wesentliche zu lenken. Denn die Zeiten sind ja bewegt. Es ist eine Menge los und die politischen Ereignisse dieser Tage haben auch Auswirkungen auf unsere Branche und damit auch ganz speziell auf euren Alltag, auf euren beruflichen Alltag. Und dieses Gespräch, das ich aufgezeichnet habe, haben wir schon vor einigen Wochen vereinbart. Da war das alles natürlich noch nicht absehbar, dass es nun genau in diese Zeit fällt, wo wir gerade mal eine amerikanische Präsidentschaftswahl hinter uns haben mit dem bekannten Ergebnis und am gleichen Tage auch noch den Bruch der Bundesregierung erleben mussten. Das konnte natürlich keiner vorhersehen. Umso mehr ist es wichtig, die Dinge einzuordnen, auch aus dem Blick unserer Branche oder besonders aus dem Blick unserer Branche. Und ich bin total froh, dass Norman Wirth sich die Zeit genommen hat, hier bei uns Rede und Antwort zu stehen. Und was er zu diesen Themen zu sagen hat und zu vielen anderen, was die Branche jetzt und in den letzten Monaten beschäftigt hat und auch in Zukunft noch beschäftigen wird, das hört ihr genau jetzt. So, dann geht das jetzt los. Dann wollen wir mal gucken. So, liebe Leute, der sehr geschätzte Kollege Oliver Bäte von der Allianz hat neulich ein sehr viel beachtetes Interview gegeben, in dem er unter anderem den Deutschen so gar nicht mal durch die Blume, sondern relativ direkt eine gewisse Faulheit unterstellt hat. Ich lasse das mal so stehen. Den Mann, den ich heute begrüßen darf, hat er ganz sicher nicht gemeint. Um ehrlich zu sein, will ich seinen Kalender noch nicht mal sehen, geschweige denn haben. Umso schöner, dass er sich die Zeit nimmt, Netfonds Versicherungstalk Rede und Antwort zu stehen. Ich begrüße auf das Allerherzlichste aus Berlin, Norman Wirth. Hallo Norman.
Hallo Olli, danke für die Einladung mal wieder. Gerne.
Das ist selbstverständlich und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass das geklappt hat. Wir müssen mal in diesen aufregenden Tagen, in denen wir uns befinden, vorweg sagen, wir zeichnen dieses Gespräch am Freitag, dem 8. November, so gegen kurz nach 11 Uhr morgens auf. Man weiß ja nicht so genau, wir senden es ja erst am kommenden Mittwoch, dem 13., was bis dahin so politisch alles passiert. Ihr habt beim AfW am berühmt-berüchtigten 6.11., dem Mittwoch, wo morgens Trump gewählt wurde und abends die Koalition zerbrach, euren Hauptstadtgipfel durchgeführt. Das ist eine Veranstaltung so ein bisschen hinter verschlossenen Türen, wo man mal ungefiltert mit Entscheidern und Politik so reden kann. Da ist kein Journalist zugegen und sonst auch niemand, sondern da macht ihr einfach mal so unter euch einen Smalltalk, was ja auch sicherlich sehr wertvoll ist. Mittendrin platzte diese Nachricht. Wie hast du den Mittwochabend erlebt oder wie habt ihr den erlebt?
Ja, das war ja perfektes Timing, ne? Wir wussten ja genau, was kommt, deswegen haben wir unseren Hauptstadtgipfel
Glückwunsch.
Auf den Tag gelegt. Nein, also das war natürlich schon ein Ding. Wir waren da, das ist unsere Highlight-Veranstaltung des Jahres, die wir also selber organisieren. Und da waren 60 Entscheider aus der Finanz- und Versicherungsbranche, also Vorstände, Geschäftsführer. Und du hast es schon richtig gesagt, das ist schon hinter verschlossenen Türen. Also da wird wirklich mal auch miteinander intensiv diskutiert, auch mal Worte gewählt, die man dann auch nicht in der Presse lesen möchte. Mhm. Und wir nutzen diesen Hauptstadtgipfel für einen Austausch zwischen Branche und Politik. Das heißt, wir laden uns da immer Fachpolitiker ein. In diesem Fall hatten wir eingeladen von der CDU Dr. Carsten Brotesser, er war schon mehrfach dabei, also ein ausgewiesener Experte. Das war schon sehr spannend. Also die Frage ging ja, was wird denn bei Ihnen dann im Wahlprogramm stehen? Da wussten wir aber noch nicht, was an dem Tag noch auf uns zukommt. Dann hatten wir die Frau Geheiligenstadt von der SPD da. Und geplant war noch die Frau Beck von den Grünen, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Und jeder Einzelne sollte, also sie waren nicht zusammengeladen, sondern hintereinander. Und
ja, verstehe.
In der Hälfte platzte denn so ganz langsam die Bombe, sagen wir mal so. Also die Frau Heiligenstedt wurde rausgerufen denn so aus unserer Veranstaltung. Frau Beck kam schon gar nicht mehr. Und wir haben dann am Abend das alle so im Restaurant und wo wir denn dann noch waren mit unseren Gästen am Handy offen gestanden, auch fassungslos verfolgt, vor allem die Rede des Bundeskanzlers. Das hat uns offen gestanden von der Art und Weise und nicht staatstragenden Art und Weise, muss man mal sagen, jedenfalls so unsere allgemeine Einschätzung, schon ziemlich schockiert, was da ablief. Und ehrlich gesagt, vor allem auch die Art und Weise der Wortwahl des Bundeskanzlers, was sollte eigentlich eine Führungsperson, ich werte das jetzt hier mal schon unter uns hier, wir sind ja wirklich nur unter uns, das sollte jemand so nachtreten, sollte jemand, der 3 Jahre damit die Hauptverantwortung getragen hat, nicht. Punkt. Das war schon ein tolles Ding. Die große Überraschung war nicht, was da passiert ist. Das deutete sich schon an die letzten Wochen, aber die letzten Tage ganz besonders. Insofern war es eigentlich 2 Tage vorher, hat schon Handelsblatt getitelt, platzt die Koalition am Mittwoch. Das war also wirklich jetzt nicht mehr die ganz große Überraschung. Ja, aber wenn es denn doch passiert, ist es natürlich ein Ding. Ja.
Wir haben, wir verfolgen das, glaube ich, alle mit einer gewissen Fassungslosigkeit und irgendwie abwechselnd ist man ein bisschen traurig, dann ist man auch wütend, fassungslos, wie gesagt. Das lassen wir mal ganz kurz so ein bisschen beiseite. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, was das mit unserem Land und der ganzen Politik macht. Aber was für unsere Branche ja wichtig ist, wir hatten ja darauf gehofft, dass die private geförderte Altersvorsorge noch durchkommt. Man war, glaube ich, relativ weit. Und es, da weiß man ja immer nicht, so im parlamentarischen Betrieb kann immer noch viel passieren, aber doch bestand noch die Chance, dass das noch vor der Sommerpause und damit vor dem beginnenden eigentlichen Wahlkampf durchgehen würde. Das dürfte jetzt vom Tisch sein. Was glaubst du denn, wie geht's denn in dieser Frage der geförderten privaten Altersvorsorge jetzt weiter?
Ja, also vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück. Also die Hoffnung, dass das durchging, die war nicht groß jetzt in den letzten Wochen. Also auch als wir unsere Stellungnahmen alle abgegeben haben, das war schon eher deprimierend, der Ablauf. Der Entwurf, der Gesetzesentwurf kam viel später als ursprünglich erwartet. Wir haben ja im Sommer 23 war der Abschlussbericht der Fokusgruppe auf dem Tisch. Das war quasi die Blaupause jetzt für diesen Gesetzesentwurf. Es hätte also eigentlich zügig gehen können, ist es aber nicht. Er wurde angekündigt für das erste Halbjahr. Jetzt haben wir ihn jetzt erst gehabt, also im zweiten Halbjahr. Und der Ablauf war schon so irritierend, dass man sich schon denken konnte, hier passiert nichts mehr. Also weil der Normalfall ist, dass sich die Ressorts untereinander abstimmen, sprich die Ministerien, die da mit zuständig sind. Und in dem Fall wären das Finanz- und Wirtschaftsministerium gewesen. Und da haben wir auf der einen Seite eben die FDP, auf der anderen Seite die Grünen. Und es gab diese Ressortabstimmung nicht. Das ist der Normalfall aber, dass das stattfindet. Und dann geht es erst in eine Verbändeanhörung. Hier hat die FDP dann vorgelegt, offensichtlich, weil sie nicht klargekommen sind beim Wirtschaftsministerium und haben den Gesetzesentwurf auf den Tisch gepackt zur Verbändeanhörung, um mal anzuschieben, ja, und vielleicht auch der Branche zu zeigen, wir liefern hier auch. Aber das war schon sehr irritierend. Das wäre also jetzt so gewesen, können wir alles vergessen, aber es wäre so gewesen, wir haben den Entwurf, die Verbände nehmen Stellung, dann geht's ins Kabinett, das sollte nächste Woche passieren, dass das Bundeskabinett das vielleicht absegnet und dann wäre es wieder zum Wirtschaftsministerium gegangen und wir hätten im Zweifel für den Bundestag schon wieder was völlig anderes bekommen als das, was wir jetzt hier alle auf dem Tisch haben. Also das zeugte schon von gewissem Chaos. Fakt ist, das Thema ist jetzt, also dieses Gesetz werden wir sicherlich so nicht erleben, das wird blockiert werden. Das war schon auch sehr deutlich, was wir beim Hauptstadtgipfel erlebt haben, als die Frau Geheiligenstedt von der SPD da war. die zu dem Gesetz auch einiges gesagt hat, aber eigentlich nur Negatives. Sie hat nur aufgezählt, was sie alles als SPD nicht gut, oder sie hat ihre persönliche Meinung gesagt, sagt sie, was sie nicht gut finden alles. Und da blieb nicht mehr viel übrig von dem Gesetz. Mhm. Das war schon auch nochmal auch sehr irritierend, weil die Frau Heiligenstädt selbst hatte noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, als ich sie dazu mal gehört habe, das Ganze gut gefunden und begrüßt, dass wir hier vorwärts kommen. Insofern, die SPD wird hier das nicht durchwinken, nicht mehr. Die könnten ja, bräuchten es ja nur im Bundestag bringen.
Ja.
Aber das erwarten wir uns gar nicht. Das heißt, wir gucken jetzt nach vorne und schauen vor allem, was sagt denn jetzt die CDU, CDU, CSU bei dem Thema und wie geht's mit einer vielleicht von denen dann geführten Regierung weiter?
Ja. Wird spannend. Was man ja so als Demokrat mal eine kleine Klammer aufzumachen, gerade besonders ärgerlich findet, ist ja vermutlich, je nachdem wie es läuft, können wir bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht 7, wenn wir CDU, CSU getrennt betrachten, sogar 8 Parteien im Bundestag haben. Also diese, dann gibt es mindestens 2, mit denen man eigentlich nicht so gerne koalieren will. Dann bleiben also noch 5 über, die es irgendwie miteinander machen müssen. Dann diese Konstellation, dass man in Zukunft Koalitionen bekommt, wo Partner zusammenarbeiten müssen, die in manchen Kernfragen ziemlich weit auseinander liegen, wird vermutlich öfter auftreten. Und insofern finde ich das so aus meinem demokratischen Verständnis gerade ganz besonders ärgerlich, dass eben das zumindest beim ersten Mal in der Bundesrepublik so kläglich gescheitert ist. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Und das wirft kein gutes Bild auf unser Land. Und den Zusammenhang mit der Geschichte, dass wir am Tag der Amtseinführung von Donald Trump keine handlungsfähige Bundesregierung haben, vermutlich, das, was das mit uns macht, das ja.
Ja, das ist da bin ich völlig bei dir. Also eigentlich müssten wir der Trump-Wahl als Deutschland, als größte Wirtschaftsmacht in Europa und als EU Stabilität entgegensetzen, ne? Ja. Und Geschlossenheit und im Zweifel auch Reformen, die dem was entgegensetzen, was Trump da fabrizieren wird. Also das ist natürlich, also global gesehen, das ist auch absolut bitter und auch aus Sicht, ja, Sicht Deutschlands insgesamt. Da sind wir uns aber sicherlich mit fast allen einig.
Das ist ja, das glaube ich auch. Was können wir denn von einer CDU-geführten Bundesregierung erwarten? Schauen wir mal so ein bisschen in die Glaskugel. Sie haben natürlich auch Vorschläge. Da ist von Eintrittsalter Rente 70 die Rede, von einer Aktivrente. Man will also das Weiterarbeiten noch attraktiver machen, mit höheren Steuerfreibeträgen noch versehen. Das ist ja sicherlich auch eine kleine Reaktion auf die Arbeitsmarktproblematik, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wenn so viele in Rente gehen, dass man den einen oder anderen noch vielleicht überreden kann, noch ein paar Jahre weiterzumachen. Dann ist von einer Pflicht zur kapitalgedeckten Altersvorsorge die Rede, unter Einbeziehung der bestehenden Riester-Verträge, habe ich gelesen. Meinst du denn, dass eine CDU-geführte Regierung, sie wird es ja auch nicht alleine hinkriegen können, also Stand heute müsste es ja vermutlich mit der SPD zusammen machen wieder, dass wir es da grundsätzlich besser haben als Branche?
Also wir werden es, das ist wirklich eine schwere Frage. Besser als das, was wir jetzt erlebt haben, kann es ja nur werden. Das muss man klar sagen. Also natürlich hätten wir gerne den Gesetzentwurf als Beschluss des Bundestages irgendwann mal gesehen. Aber wie gesagt, da war ich auch schon länger nicht mehr optimistisch. So, was erwartet man bei der CDU? Das ist mir jetzt im Moment auch noch nicht klar. Also wir haben ja das Wahlprogramm noch nicht auf dem Tisch und wir haben verschiedenste Strömungen in der CDU. Wir haben drei sind es mindestens, ne? Ich würde jetzt mal sagen, wir haben die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben die Parteilinie und in der Partei haben wir dann auch noch den Arbeitnehmerflügel, der da auch ganz gut mitreden kann, sei ihnen auch gegönnt. Und das muss aber erstmal alles zusammengeführt werden. Jede dieser drei Strömungen hat schon so ihre Pläne in der Schublade. Das mit der verpflichtenden zusätzlichen Altersvorsorge, das hatte Herr Dr. Brotesser auch anklingen lassen beim Hauptstadtgipfel. Das ist sicherlich etwas zum Diskutieren. Die große Frage ist auch da wieder, wie das funktionieren soll. Es kann eigentlich nur über Beratung gehen. Oder eben es kommt ein Staatsfonds nach dem Schweden-Modell, wo dann die Branche relativ außen vor ist. Ja, da ist dann vielleicht die Investmentbranche, hat da eine Chance, da den Fuß mit drin zu haben. Aber da ist denn, sind denn die Mitglieder unseres Verbandes und auch alle, die mit Netfonds zusammenarbeiten, werden da wahrscheinlich wenig mit zu tun haben, wenn so etwas kommt. Verpflichtende Altersvorsorge gekoppelt an die gesetzliche ohne Beratung und Abwicklung über einen Arbeitgeber. Also was in der Art ist im Gespräch. Aber da würde ich jetzt auch nicht zu tief reingehen,
Nö,
weil da wird noch
warten
so viel
wir mal.
diskutiert werden. Und die Wenn wir jetzt Wahlen erleben, schon Anfang des Jahres, sei es drum, ob im Januar oder im März, also die Wahlprogramme werden dann auch mit sehr heißer Nadel gestrickt werden. An denen würde ich mich jetzt auch
Nö.
nicht festhakeln. Das Spannende wird es dann in den Koalitionsverhandlungen, ja, weil ich glaube, die Wahlprogramme bei solchen Themen wie das, was wir hier besprechen, die werden nicht unbedingt Bestand
Ja.
haben im Rahmen einer Regierung dann.
Was ja schon entschieden ist, ist das neue Europäische Parlament, um mal ein wenig zu einem anderen Thema zu kommen. Und wir könnten jetzt sagen, wir Frau McGuinness, die in der letzten Legislatur sehr eine Menge Kopfzerbrechen bereitet hat, Stichwort Provisionsverbot, ist nicht mehr da. Du bist da tief drin in der ganzen Thematik, Stichwort Kleinanlegerstrategie, Provisionsverbot etc. pp. Können wir jetzt mal endlich den weißen Rauch aufsteigen lassen, was unsere Branche angeht, das Thema Provisionsverbot? Ist das aus deiner Sicht endgültig vom Tisch unter der neuen Kommission oder müssen wir weiter noch zittern und müsst ihr weiter noch aktiv sein, bis es endgültig mal schwarz auf weiß ist?
Also wir müssen jetzt als Branche, denke ich, wir beobachten es noch, aber groß aktiv sein müssen wir, denke ich, nicht. Wir hatten auch hier nochmal einen Rückblick auf den Hauptstadtgipfel des AfD vor 2 Tagen. Wir hatten Markus Ferber von der EVP, also CDU,
Europäischer
CSU
Volkspartei.
quasi im Europaparlament mit zugeschaltet. Und auch er gab im Prinzip Entwarnung zu Recht. Ich würde die Korken erst knallen lassen, wenn die Kleinanlegerstrategie wirklich beschlossen ist. Aber Fakt ist, wir haben zwar einen Vorschlag der EU-Kommission, was vom Wortlaut her unserer Meinung nach schon dieses Provisionsverbot enthält, immer noch, aber daran wird sich auch nichts ändern. Dieser Vorschlag liegt nun auf dem Tisch. Aber wir haben eben umfangreiche Änderungsvorschläge und Stellungnahmen aus dem Parlament und vom Rat der EU. Und die beiden sind der Gesetzgeber, nicht die EU-Kommission. Und beide haben sich im Prinzip dafür ausgesprochen, dass dieses Thema vom Tisch ist. So, und insofern wüsste ich im Moment nicht, was hier noch anbrennen sollte. Wie gesagt, richtig feiern erst, wenn es durch ist. Und das wird noch eine Weile dauern. Also die Frau Albuquerque ist die Nachfolgerin von Frau McGuinness. Die ist gerade vorgestern, glaube ich, auch an dem denkwürdigen Tag bestätigt worden vom EU-Parlament für die Kommission. Markus Ferber sagte auch, also mit ihr wird man sicherlich eher leben können als mit der Frau McGuinness, die vorher da was zu sagen hätte. Und also erst wenn die Kommission jetzt insgesamt bestätigt ist und wenn auch im EU-Parlament die sich zurechtgeschuckelt haben mit den einzelnen Kommissionen und Verantwortlichkeiten, dann geht es rein in die finalen Verhandlungen für die Kleinanlegerstrategie, also in die Trilogverhandlungen. Das wird jetzt in diesem Halbjahr, also in diesem Kalenderjahr nicht mehr passieren. Das wird im nächsten Halbjahr starten, ernsthaft starten und dann vielleicht auch ein Ende finden Richtung Sommer hin. Und dann geht es noch um Übergangszeiten, um das vielleicht gleich noch zu sagen, wann wird denn da überhaupt irgendwas in Kraft treten? Da rechnen wir mit circa 30 Monate Übergangszeit, also Anfang, wenn ich jetzt richtig rechne, Anfang 2027 wären die Regelungen, die wir in der Kleinanlegerstrategie finden werden die in Kraft treten müssen in den einzelnen Mitgliedsländern der EU. Was da auf uns zukommt, für den Vertrieb wird es, glaube ich, halbwegs erträglich werden, aber für die Produktgeber komplexer.
Na gut, dann machen wir da schon mal einen ganz kleinen mit Bleistift, so einen Haken dran, noch nicht mit Kugelschreiber, aber schon mal mit Bleistift. Und Gott sei Dank haben wir dich und deinesgleichen, die da immer mit einem großen Ohr und so manche mehr in Brüssel vor immer mal mit reinhören und da aufmerksam sind. Ein anderes Problem haben unsere Makelnden in den letzten Wochen und Monaten auch gehabt. Es gab für den einen oder anderen unerfreuliche Post von den Verbraucherzentralen, da eine regelrechte Abmahnwelle, so stand es in der der Presse zu lesen. Und es ging um dieses vermaledeite Argument, ein Makler sei nicht unabhängig, weil er ja eben Provisionen von den Versicherungsgesellschaften im Falle eines erfolgreichen Abschlusses bekommt. Und das sei nicht so. Du hast dich mit deiner Kanzlei massiv engagiert. Wie ist der Stand der Dinge und was macht man eigentlich als Makler in solch einem Moment, wenn so ein bunter Brief mit Zustellungsurkunde vermutlich reinflattert?
Na, ich fange mal mit der letzten Frage an. Fachkundigen Anwalt kontaktieren, würde ich vorschlagen. Oder zumindest den eigenen Berufsverband. Weil als AfW unterstützen wir diejenigen, die sich an uns wenden und davon betroffen sind, auf jeden Fall. Mhm. Solange es jetzt nicht gleich Hunderte sind. Aber so weit sind wir noch nicht, auch wenn das jetzt als Abmahnwelle schon bezeichnet wird. Es sind ein paar Fälle, aber ich würde es noch nicht als Massenphänomen ansehen.
Es geht ja, glaube ich, um diejenigen, die so auf ihrer Homepage solchen Sätze schreiben, wie hier gibt es unabhängige Beratung und sind dann eben Makler und keine Berater.
Ich fange mal ein bisschen von oben an. Das ist ja eine Kriegserklärung der Verbraucherschützer gegen die Branche wieder, gegen die Maklerinnen und Makler. Also das ist ein echt ein tolles Ding. Und das ist nun mit sehr offenem Visier. Das werden wir auch, da werden wir auch drauf reagieren, wie sagt man so schön, angemessen drauf reagieren. Also das ist jetzt zu hart, als dass wir das so stehen lassen, muss ich sagen. Mal gucken, ob wir es sind oder ob andere schneller sind, das ist mir auch egal. Hauptsache, irgendjemand wird da mal aktiv. Und damit meine ich den Punkt, dass die Verbraucherzentralen ja ohne Zulassung, ohne nachgewiesene Qualifikation, auch zum größten Teil ohne VSH, hier in die Endkundenberatung gehen und damit natürlich völlig im gewerblichen Wettbewerb stehen, weil sie dafür auch Geld nehmen. Und das werden wir uns jetzt dann doch mal deutlich genauer angucken, wenn die uns ärgern, dann geht das auch genau andersrum. Also das hier schon mal als klare Ansage. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt, dass die Bezeichnung Unabhängigkeit, das ist natürlich jetzt vom Timing her von den Verbraucherzentralen, war das natürlich geschickt gewählt, weil das betraf eben auch parallel die politische Diskussion in Brüssel, weil daran machte sich ja die ganze Diskussion um das Provisionsverbot für Maklerinnen und Makler fest, dass es hieß, naja, wer sich unabhängig bezeichnet oder als unabhängig geriert gegenüber den Kunden, der darf eben nicht bezahlt werden über Provision oder Kottage. Das beißt sich. Und da war eben die Sicht der EU-Kommission anders als unser Verständnis hier in Deutschland und auch unser Rechtsverständnis, auch das zum Beispiel von Professor Schwentowski, der ja in der VVG-Reformkommission war, und das auch in einem Gutachten des AfW für die Diskussion in Europa nochmal ganz klar herausgearbeitet und bestätigt hat, dass wir hier schon von unabhängig und unabhängiger Tätigkeit reden können. Was haben wir jetzt für Fälle? Wir hatten unter anderem einen Fall, der leider durch zwei Instanzen ging, weil der Makler das auch unbedingt wissen wollte, obwohl die Erfolgsaussichten nicht groß waren. Der wurde abgemahnt, weil er, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, aber so ähnlich wie du es gerade gesagt hattest, weil er auf seiner Webseite zu stehen hatte, ich biete Ihnen hier unabhängige Beratung an. Das war in der Art und Weise, wie es dort dargestellt war, schon eine Grenzüberschreitung hin zum Versicherungsberater. Okay. Und er ist nun mal kein Versicherungsberater. Die Gerichte haben das entsprechend bestätigt und haben gesagt, hier, das geht nicht, du kannst das nicht so darstellen, wie du es gemacht hast. Was andererseits der Bundesverband Verbraucherzentrale titelt, Versicherungsvermittler dürfen sich nicht unabhängig nennen, das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich dürfen wir uns weiter unabhängig nennen. Viele bis hin zum Chef des BDVM, des Großmaklerverbandes, haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber viele haben es im Claim sogar drin. Hier, ihr unabhängiger Versicherungsmakler und so. Selbstverständlich kann man sich so nennen. Ja, und die Prozesse laufen. Es gibt einige, die auch begleitet werden von anderen Fachleuten, wie meinem geschätzten Kollegen Martin Klein vom Votumverband, soweit ich weiß. Und bei uns läuft da auch noch was. Das muss man sich immer sehr genau angucken. Das kommt wirklich auf Details an in der Darstellung. Also wer sich da nicht sicher ist, ob das hält, was er auf seiner Webseite zu stehen hat, der sollte einfach uns mal kontaktieren.
Okay.
Ja, also auch kurze Frage an uns, das kann man dann im Zweifel unverbindlich, aber auch mal natürlich ohne Rechnung oder irgendwas kurz mal beantworten, weil wir haben die Erfahrung, das kann man, AfW-Mitglieder können sich sowieso an uns wenden, wir haben da die Erfahrung, was geht und was nicht geht. Und da muss man mal schauen, also im allerschlimmsten Fall wird es irgendwann mal bis zum BGH getrieben und da ist eine Stunde der Wahrheit.
Ja, gut, also hier aufmerksam zu sein und vielleicht mal vorzeitig Rat einzuholen, ist ein guter Tipp an alle, die eine eigene Homepage betreiben. Das dürften ja vermutlich alle sein, da mal drauf zu gucken und sich im Zweifel eben Rat einzuholen, damit man eben keine ungebetene Post bekommt. Und ihr kämpft weiter an den verschiedenen Instanzen, damit das vielleicht irgendwann mal eines Tages für alle mal geklärt ist. So, was haben wir noch? Ach ja, wir haben ja seit geraumer Zeit eine neue BaFin-Dame. Julia Wiens, ehemals Baloise, ist jetzt ja bei der BaFin unterwegs. Und wir beide waren Zeuge, Norman, als sie beim Strategie-Meeting Lebensversicherung beim Handelsblatt ihre erste und gleichzeitig sehr denkwürdige Rede da gehalten hat.
Ja.
Sie hat nämlich mal so ein paar richtig nasse Waschlappen rausgeholt und der Lebensversicherungsbranche doch ein paar rechts und links um die Ohren gehauen. Es ging um Wohlverhalten und Kundenorientierung, was sie angemahnt hat und in verschiedensten Fällen. Sie nannte 13, ohne natürlich namentlich zu benennen, um wen es sich handelt. Auch auf Nachfrage übrigens nicht. Habe ich mehrfach versucht, aber sie ist standhaft geblieben. Also gut, also das hat sie nicht rausgerückt. Sie meinte übrigens auf die Frage, um wen es sich handelt, wir würden es daran merken, wenn irgendwann Produkte vom Markt verschwinden. Das war dann ihre Antwort. Ja. Fand ich auch ganz schön. Aber trotzdem, du, aus deiner Perspektive, wie hast du diese Kritik empfunden? Ist sie berechtigt? Findest du das gut, was sie da macht? Wie ist deine Haltung oder auch die Haltung deines Verbandes zu Julia Wiens und ihrer Strategie?
Also ich denke, es ist Aufgabe der BaFin, und nicht ich denke, es ist Aufgabe der BaFin, darauf zu achten, dass hier korrekt gehandelt wird von den Versicherern, von den Vertrieben. Und wenn es Exzesse gibt, um mal dieses böse Wort zu benutzen, dann ist es Aufgabe der BaFin, da drauf zu schauen und da auch zu reagieren. Das ist im Prinzip auch das, was sie gesagt hat. Ich fand es unglücklich offen gestanden, dass es so von ihr gesagt wurde und dann auch entsprechend in der Presse, vor allem dann auch in der Endkundenpresse entsprechend korportiert wurde, dass damit die komplette Branche gemeint wurde und auch sämtliche Vermittlerinnen und Vermittler. Also wir wurden wieder alle in einen Topf geschmissen und dann wurde mal so richtig draufgehauen. Das war nicht gut und ich denke auch, dass Frau Wiens das vielleicht nicht ganz so öffentlich hätte machen sollen. Finde ich schon, weil es für die Branche insgesamt kein guter Dienst war, denke ich. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit ihr hinterher auch nochmal unter vier Augen zu sprechen. Und das ist aber auch kein Geheimnis, dass sie bestätigte mir dann auch nochmal, die anderen dann auch, ja, das betrifft nicht uns, also nicht die Maklerschaft. Mhm. Auch nicht die Pools und Verbünde, die ihre Heimat beim AfW gefunden haben. Wir hatten uns ja letztens gerade erst bei der DKM alle wieder getroffen zum Pooltreffen. Auch da war das ein Thema, aber wir sind uns einig und das ist auch klar zu erkennen, dass das ganz konkret schon an etwas andere Unternehmen und Gesellschaften adressiert war. Und möge es so sein, denn muss da eben gehandelt werden. Wie gesagt, das ist Auftrag der BaFin. Ich finde es falsch, was Herr Brenzen und auch Frau Wiens hat es auch durchscheinen lassen. Herr Brenzen Anfang des Jahres, der BaFin-Chef auch gesagt haben, dass man wieder so nachdenkt über einen Provisionsdeckel, auch von der BaFin-Seite her. Das Thema, da war ich wirklich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, das Thema ist nun wirklich durch. Es ist, wenn überhaupt, Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Exekutive. Also wir haben nun mal Gewaltenteilung und wer einen so schweren Eingriff wie einen Provisionsdeckel einführen will, was ja ein Eingriff in die Gewerbefreiheit ist, Grundgesetz, der sollte schon Gesetzgeber sein und nicht die Aufsicht.
So, definitiv. Also
das, aber ich denke, das ist natürlich auch ziemliches Getöse, um wirklich die Richtigen auch zu adressieren. Die BaFin darf die Namen nicht nennen, wird die Namen nicht öffentlich nennen und dann muss man es eben vielleicht auf dem Weg tun, wie es bewährt, habe ich ja schon gesagt.
Ja, genau. Okay, mein Lieber, das war ein heißer Ritt quer durch die Themen in diesen aufregenden Tagen. Ich bin mal da gespannt, was am kommenden Mittwoch, wenn wir senden, davon noch aktuell ist. Das ist ja heute die spannende Frage, ob der Bundeskanzler dabei bleibt, seine Vertrauensfrage erst im Januar zu stellen oder ob er vielleicht doch noch einknickt und sie sofort stellt. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da sind viele Dinge noch im Werden und es sind extrem spannende Zeiten, wo wir dann hoffen, dass wir alle gut da irgendwie durch und rauskommen. Bleibt für mich abschließend eigentlich nur noch eine Frage. Im nächsten Sommer kommt Bruce Springsteen ins Berliner Olympiastadion. Hast du eine Karte?
Nein, leider nicht. Aber ich will, also wenn du mich schon so fragst, ja, ich war ja in Hamburg im letzten Jahr war das war so ein Highlight und ich denke mir einfach, ich habe es da gehabt. Es war ein echter Traum. Und das lasse ich mal so wirken. Außerdem bin ich derzeit wahrscheinlich im Urlaub.
Alles klar. Okay, dann Tramps Like Us. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Netfonds Versicherungstalk Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank, Norman.
Dankeschön. Keep on rocking in the free world, sage ich dann nur. Bis bald. So.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 176 eures Lieblingspodcasts im Netfonds Versicherungstalk. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Herzlichen Dank natürlich an Norman Wirth, dass er sich die Zeit genommen hat. Die nächste Folge gibt es dann schon in einer Woche am 20. November 2024. Wie immer morgens um 6 Uhr. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli.